Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich as good as new electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Trotzdem scheint sich die Aufmerksamkeit meist auf die Metropolen zu richten. Ich glaube, ein erfolgreiches Tech-Startup kannst du überall aufbauen. In dieser Folge spreche ich mit Gregor Demmer, Gründer von Vereinsticket aus Saarburg bei Trier. Gregor erzählt davon, wie blindes Vertrauen zwischen Gründern entscheidend für den langfristigen Erfolg ist. Wir reden über seine bewusste Entscheidung für Office First und warum eine starke Unternehmenskultur nicht am Bildschirm entstehen kann. Außerdem erzählt Gregor, wie und warum sie ihre Nutzerschaft bottom-up aufgebaut haben. Verein für Verein, mit viel Beharrlichkeit und langem Atem. Heute nutzen über 2200 Vereine ihre Lösung. Wenn du wissen willst, wie du als Gründer ein echt großes Wachstumsthema aufbauen kannst, dann bleib bis zum Ende dran. Es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Hallo Gregor, herzlich willkommen.
Ja, hallo Christian, schön hier zu sein.
Freut mich, dass es geklappt hat. Wir starten sofort rein. Dein Elevator-Pitch.
Was viele Menschen in Deutschland nicht wissen, ist, dass über 600.000 Vereine für über 90% aller Veranstaltungen in Deutschland verantwortlich sind. Oder letztendlich die Ehrenamtler dahinter, sie das aber tatsächlich mit Tools umsetzen, die wirklich nicht mehr zeitgemäß und oftmals sehr analog sind. Und da wollen wir mit Vereinsticket rein, mit unserer Plattform, um halt quasi den Ehrenamtlern in den Vereinen in ganz Deutschland Tools an die Hand zu geben, die ihnen die Organisation von Veranstaltungen einfacher, effizienter und halt vor allem auch professioneller machen lässt. Und dafür haben wir die Plattform Vereinsticket programmiert. Und fahren den Ansatz, dass sich die User dort registrieren können, um dann ihre Vereine zu aktivieren, dann in den Genuss eines eigenen Online-Ticket-Shops kommen, mit dem sie dann halt verschiedenste Cases abbilden können, vom natürlich Einzelspieltag über das Feriencamp bis zur Auswärtsfahrt. Und das Ganze halt gepaart oder flankiert von unserem USP, dass wir es schaffen, innerhalb von 24 Stunden gemeinnützige Organisationen zu onboarden und in die Lage zu versetzen, Kreditkarten und PayPal-Zahlungen entgegenzunehmen. Unsere Hoffnung ist, dass wir irgendwann quasi ein Tool sind wie Doodle, was wie selbstverständlich eingesetzt wird in der Vereinsarbeit, damit halt Veranstaltungen schneller, einfacher und professioneller organisiert werden.
Wie ist das Geschäftsmodell dahinter? Was und wie viel bezahlen die Vereine dann euch?
Genau, wir haben ein bisschen quasi eine Dreiecksbeziehung aufgesetzt. Die besteht so ein bisschen zwischen uns, den Vereinen und Partnern. Denn wir wissen um die Klammheit der Kassen von Vereinen und deshalb wollen wir den Vereinen halt diesen Einstieg ins professionelle Ticketing so einfach wie möglich machen. Und deshalb nutzen wir sozusagen die Kontaktpunkte, die durchs Ticketing entstehen, also die Reichweite, der Marktzugang und vermarkten den an Partner, sodass wir quasi den Einstieg der Vereine kostenfrei gestalten können bis zu einer gewissen Grenze. Und erst ab 60.000 Euro Jahresumsatz beziehungsweise 10.000 Euro pro Monat müssen die Vereine dann anfangen, Gebühren zu bezahlen, sprich also einfach einen Share vom Ticketumsatz. Und das ist dementsprechend am Ende eine Mischkalkulation. Also einerseits diese Reichweitenvermarktung, andererseits sind es Ticketgebühren und ja, das mal in so aller Kürze ist das Geschäftsmodell hinter Vereinsticket.
Und wo steht ihr da? Wie viele Vereine nutzen euch jetzt schon?
Wir sind Oktober 2020 gegründet, also jetzt sind wir gut viereinhalb Jahre unterwegs und genau, haben jetzt über 2200 Vereine, die auf der Plattform registriert sind, die uns in verschiedener Form nutzen. Das Ticket an sich nutzen einige hundert Vereine, so wie wir es uns das vorstellen. Es werden jeden Tag ein, zwei, manchmal drei mehr.
Wie ist denn die Story hinter der Gründung von Vereinsticket?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen oder will ich ein bisschen weiter ausholen, denn wir sind quasi aus einer bestehenden Firmenstruktur entstanden. Mein Mitgründer Johannes und ich haben uns 2011 quasi entschlossen, aus der Langeweile des Studiums heraus eine kleine Medienagentur zu gründen. Dann kamen wir ein paar Monate später auf die Idee, ja, wir könnten doch eine Online-Plattform zum Vertrieb von Kreuzfahrten im Internet aufbauen. Und das haben wir dann irgendwie so gut hinbekommen, ich nenne es dann manchmal auch, dass wir so glücklich nach vorne gestolpert sind, dass wir dann Ende 2019, Anfang 2020 einer der Top 5 Partner von AIDA-Kreuzfahrten, also dem Marktführer in Deutschland waren und tatsächlich hier fast 40 Mann im Team hatten und kreuz und quer, wir haben es immer 360-Grad-Ansatz genannt, eigene Redaktion, eigene Projektentwicklung, eigene Entwicklung auch, natürlich Vertrieb und so weiter. Ja, und dann kam dieses komische Ding namens Corona und hat uns als Touristiker natürlich dann auch ordentlich den Stock in die Beine geworfen. Und nachdem sich dann der anfängliche Staub der Rückführung und Reisepreisrückvergütung und so weiter Anfang 2020 gelegt hatte, kam man halt auch so ein bisschen zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, gut, also Überbrückungshilfe ist schön, Kurzarbeit ist auch ein tolles Tool, aber ja, so will man ja jetzt nicht die nächsten Jahre gestalten. Und da wir unser Team gerne zusammenhalten wollten, haben wir gesagt, wir machen die Flucht nach vorne und haben uns dann so im Mai, Juni 2020 entschieden, komm, wir machen was Neues, weil sich in dem Moment auch was ergeben hatte. Und zwar haben die Schwimmbäder unserer Verbandsgemeinde ein Ticketsystem angefragt, was kontaktlos, komplett kontaktlos funktioniert. Also ohne Barkasse, mit Online-Zahlung, Kontingentierung und so weiter. Das haben wir dann entwickelt und dieses System wurde dann kurze Zeit später auch bei meinem Heimatverein, dem FSV Trier Taforst, zum Einsatz gebracht, denn die Vereine mussten im Rahmen des Restarts, also zur Wiederaufnahme des Vereinslebens, mussten ja auch eine Kontaktdatenerfassung durchführen. Alle erinnern sich vielleicht noch an die Luca-App oder auch die Corona-Warn-App und die Excel-Listen und weiß ich nicht was alles. Ja, und wir waren letztendlich dann mit unserem Ticketsystem in diese Nische reingegangen und hatten tatsächlich in dem Moment innerhalb von 2 Wochen 40 Vereinsanfragen, die gerne das System auch nutzen wollten. Das hat sich hier in der Region sehr schnell verbreitet. Und da haben wir so gemerkt, da ist Musik drin. Also da geht was in dem Sinne. Und ja, dann kamen nämlich die Vereine auch auf die Idee, ja cool, wenn wir das nicht nur kostenfrei nutzen, sondern tatsächlich auch gegen Gebühr, also wirklich als Ticketsystem, dann kann man da ja auch Spenden einsammeln, man kann da irgendwelche Kurse mit abwickeln, man kann Fahrten mit abwickeln. Haben wir gesagt, ja, genau dafür ist es gedacht. Und da haben wir gemerkt, okay, die Vereine, die sind grundsätzlich interessiert und haben einen Need. Dann kam aber so ein bisschen der Knackpunkt, als wir dann den Preis aufgerufen haben. Wir gesagt haben, da irgendwie müssen wir was verdienen. Wir hatten uns dann schon überlegt, wir machen es einfach. 999 Euro für ein Jahr, für den ganzen Verein, so viele Mannschaften und Eintritte, wie ihr wollt. Ja, aber das war zu viel Geld für 8 von 9 oder 8 von 10 Vereinen. Und ja, dann kam aber so dieser, ich nenne es dann den Gründungsmoment von Vereinsticket, denn ein Sponsor von Trier Taforst kam um die Ecke, hat das so mitbekommen, dass es da Probleme gab, aber er hat gesehen, das Tool ist cool, das macht Sinn. Und dann hat er gesagt, du Gregor, wie viele Kontaktpunkte werden denn da entstehen? Wie viele Tickets gehen da wahrscheinlich über den Ladentisch auf das Jahr gesehen? Habe ich gesagt, weiß nicht, 10, 12, vielleicht 15.000 oder so. Und dann hat er gesagt, komm, setz mich auf die Tickets drauf, ne, mit Logo, bestenfalls noch mit einem Link oder QR-Code, dann bezahle ich dem Verein das System. Und in dem Moment ist so ein bisschen der Groschen gefallen, dass so dieses Interesse an dem Verein, dieser Marktzugang in den Verein rein, per Klick sozusagen, dass das doch theoretisch so der goldene, ja, Schlüssel sein könnte für das Geschäftsmodell. Und da ist dann Vereinsticket entstanden und da haben wir diesen Dreiklang, diese Dreierbeziehung aufgemacht zwischen uns, den Vereinen und dem Partner. Und das ist quasi bis heute natürlich mit ein paar kleinen Anpassungen, aber bis heute das, womit wir arbeiten bei Vereinsticket.
Typischerweise sind solche Dreiecksbeziehungen immer kompliziert, ne? Es ist schwierig, die richtigen Partner am richtigen Ort zusammenzubringen. Wie macht ihr das? Helfen die Vereine euch da vielleicht auch, indem sie schon das Autohaus vor Ort, den Sponsor dann auch direkt schon mitbringen?
Ja und nein, also es ist passiert, aber es ist nicht so systematisch, dass man jetzt daraus irgendwie einen Skalierungseffekt oder so machen könnte. Nee, es ist tatsächlich, wie du sagst, also Dreiecksbeziehungen sind kompliziert. Ich würde es auch ein bisschen als Henne-Ei-Problem beschreiben, weil der eine kommt vor allem, wenn der andere da ist. Aber ja, dann, ne, bedingt sich das gegenseitig. Ja, und letztendlich haben wir halt gesagt, damit Partner überhaupt ein Interesse haben, mit uns zu arbeiten, muss halt die kritische Masse da sein. Und deshalb war halt natürlich der Fokus komplett auf, wir brauchen Vereine, wir brauchen die Reichweite, damit es interessant ist. Dann kommen die Partner hoffentlich mehr oder weniger von selbst. Und ja, deshalb haben wir tatsächlich ganz plump angefangen, Vereine zu akquirieren. Auf allen Wegen, die es so gibt. Persönliches Netzwerk, natürlich dann auch anschreiben, anrufen, zu Veranstaltungen gehen, Spiele besuchen, Veranstaltungen besuchen, Word of Mouth, also Mundpropaganda provozieren. Ja, und jetzt sind wir halt bei diesen gut 2200 Vereinen und sind glücklicherweise an dem Punkt, dass halt die Vereine jetzt inzwischen mehr und mehr von selber kommen. Man fährt natürlich auch Kampagnen, man ist inzwischen wahrnehmbar. Und jeder Verein ist dann auch ein Multiplikator für einen selbst, wenn man seine Arbeit richtig macht. Ja, und die Partner, das ist ganz unterschiedlich. Also ja, es gibt Lokale. Wir haben natürlich hier in der Region angefangen, wie du sagst, nicht das Autohaus, aber Autohaus haben wir auch mal gehabt. Versicherungsmakler, keine Ahnung, ist der Glaser, der Handwerksbetrieb und so weiter. Dann sind wir mal auf die Schiene draufgegangen. Wir haben ein extrem spannendes Employer-Branding-Potenzial. Das heißt also im Endeffekt, wer Mitarbeiter sucht, der ist bei uns gut aufgehoben, weil die Zielgruppe sehr spannend ist. Quasi so diese jungen Erwachsenen, die frisch aus der Ausbildung im Studium rausfallen. Ja, aber dann haben wir quasi im Endeffekt auch nationale Player gesucht, weil wir einfach gesagt haben, okay, wie wäre es denn, wenn jemand gar nicht so regionenspezifisch gebunden wäre, sondern halt ihm egal ist, wo der Kunde oder der Mitarbeiter herkommt. Und so sind dann auch Partnerschaften mit der AOK zum Beispiel oder mit Flyer Alarm entstanden oder auch mit Kübler Sport, wo wir tatsächlich dann halt auch überregional und national unterwegs sind. Also noch ein bunter Mix und ja, wir arbeiten noch dran. Da haben wir dann irgendwann auch mal probiert, rein kommunikative Partnerschaften zu machen, also eine reine Bannerplatzierung mit einer Affiliate-Marketing. Auf der anderen Seite haben wir dann halt aber auch mal technisch Tiefen integriert, also zum Beispiel die Flyer-Alarm-Schnittstelle haben wir integriert in unsere Plattform. Die AOK haben wir mit einem Modul eingebunden und so arbeitet man sich daran noch ab. Und du hörst schon raus, wir sind da noch nicht am finalen Punkt angekommen oder auf dem Level, wo wir sein wollen. Man testet sich immer noch weiter aus, weil natürlich mit jedem Jahr, was man weitermacht, kann man auch anders mit den Partnern sprechen, andere Cases aufziehen und ja, die Steps machen wir gerade noch.
Du kommst ja ursprünglich nicht aus der Trierer Ecke. Wo kommst du her?
Ich komme gebürtig aus Velbert, das ist in NRW zwischen Wuppertal und Essen. Eine kleine 80.000 Seelenstadt, die keiner kennt, weil das Ruhrgebiet halt einfach so dominiert.
Wie kam es, dass du jetzt ausgerechnet dort in den Südwesten der Republik gegangen bist?
Das war tatsächlich Zufall, kann man nicht sagen, so ein bisschen Schicksal vielleicht eher. Ich war auf dem Gymnasium und habe im Endeffekt während der 8. Klasse, glaube ich, war es, angefangen, ein bisschen zu viel Computer zu spielen und habe dann so Jahr für Jahr, Schuljahr für Schuljahr meine Noten etwas versaut, zum Leidwesen meiner Mutter oder meiner Eltern. Und natürlich habe ich dann noch Abi gemacht, das war aber kein besonders gutes Abi oder durchschnittliches Abi. Aber das Problem war, in dem gleichen Jahr war auch doppelter Jahrgang, da wurde das G12-Abi eingeführt und die Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Das heißt also, die Unis, die wurden gespült von Leuten. Und habe nach zulassungsfreien Unis gesucht, habe mir eine Liste gemacht, habe mich beworben, hatte irgendwie 4, 5 Optionen dann offen und habe mich dann letztendlich zwischen Regensburg und Trier für Trier entschieden. Aber ganz plump, weil letztendlich Trier mit dem Zug einfach näher lag und ich dann irgendwie gedacht habe, ich bin eh jedes Wochenende in der Heimat. Deshalb habe ich mich letztendlich für Trier entschieden. Und also, es war keine große Agenda, ziemlich unspektakulär. Und dann bin ich an die Uni gefahren, habe mich immatrikuliert und eine Wohnung gesucht. Das war mein Weg nach Trier.
Du hast dann aber auch sehr, sehr schnell deinen späteren Mitgründer kennengelernt, richtig?
Ich habe einen Tipp von meinem Bruder bekommen, der auch früh ausgezogen ist, gesagt hat, nimm jede Kneipentour mit, die du finden kannst am Anfang vom ersten Semester, weil da lernst du Leute fürs Leben kennen. Abends war die Kneipentour und wie es dann so ist, auf dem Hauptmarkt vor McDonald's, Treffpunkt der BWL-Erstsemester und da waren da 300, 400 Leute und ich kam gerade mit einem anderen, den ich einen Tag vorher kennengelernt habe, dann zusammen da an. Ja, und dann war da, die einen hatten irgendwie Wodka und die anderen Energy in die Hand gedrückt bekommen und dann gab es da noch ein paar Becher und dann ist man da hingegangen, okay, lass mal mixen hier und ja, wie heißt du, Johannes, ja, okay, Gregor, okay, schön dich kennenzulernen. Und das war dann halt im Endeffekt der unspektakuläre Kontaktpunkt. Aber da hat man den Abend zusammen verbracht, durch die Kneipen gezogen, irgendwie, ja, weil man halt sich einigermaßen sympathisch war, dann halt auch unterhalten. Dann am nächsten Tag an der Infoveranstaltung in der Uni noch nebeneinander gesessen und abends dann zusammen Fußball geguckt. Und ja, ich meine, wenn Männer dann irgendwie dreimal was miteinander machen und sich dann immer noch mögen, dann ist die Freundschaft geboren, so sage ich das immer. Ja, und man hat halt während des Studiums dann immer peu à peu immer mehr gemerkt, dass man so auf einer Wellenlänge liegt, was so diese Umtriebigkeit angeht, so diese Initiative, dieses, okay, komm, lass mal was machen, hat man in Gruppenarbeiten, in Seminararbeiten gemerkt. Und so hat sich das dann entwickelt, bis man dann irgendwann sich Ende 2010, Anfang 2011 mal so die Frage gestellt hat, was würden wir eigentlich machen, wenn wir uns selbstständig machen? Und dann kam man so auf diese Juxi-Idee, wir könnten einfach mal eine Medienagentur machen. Johannes hat immer schon Webseiten programmiert, ich habe so ein bisschen eine kreative Ader, habe ihm dann zugearbeitet und so ist das Ganze dann entstanden.
Ja, das sehe ich eigentlich immer wieder, dass die erfolgreichsten Teams, die lange zusammenbleiben, die auch eine richtige Durchschlagskraft entwickeln, dass das oft welche sind, die ja auf einer persönlichen Ebene gut miteinander klicken, die aber auch schon in irgendeiner Form mal vor der Gründung miteinander zusammengearbeitet haben.
Ja. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass du eine Vertrauensbasis hast. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die da ist, wenn du dich halt jenseits der Firma schon kennst, Dinge miteinander erlebt hast, vielleicht auch irgendwie persönliche Schicksale geteilt hast oder gut miteinander auskommst. Und das ist hier der Fall. Also ich muss auch sagen, Johannes ist halt am Anfang natürlich war man befreundet auf der Uni, ne, so wie man sich halt dann auf der Uni so kennenlernt. Aber er wurde dann halt auch mehr und mehr wirklich zu so einem Bezugspunkt und zu einem Sparringspartner. Man hat sich aneinander gerieben, man hat sich abgearbeitet und wir können auch bis heute nicht formulieren, was eigentlich die Basis ist, auf der alles immer aufsetzt. Also diese Vertrauensbasis, dieses Band, was dann da ist. Es ist da, wir wissen das beide, aber man kann es nicht formulieren. Man kann nicht sagen, wo kommt das her? Weil wir sind sehr unterschiedlich. Also auch in der Denkweise, in jetzt auch den Lebensrichtungen und einfach wie man... Aber wir haben das nie als Nachteil erkannt, sondern immer als Vorteil. Und deshalb, ja, ist genau wie du sagst, das ist in meinen Augen ein mit der wichtigste Schlüssel, dieses blinde Vertrauen. Denn es kommen halt einfach beschissene Zeiten in jeder Startup-Phase und auch privat einfach. Jetzt ist mein Vater vor anderthalb Jahren gestorben und so weiter. Und da weißt du halt einfach, okay, es ist cool, wenn du jemanden hast, der erstmal alles wegschafft, ne, der immer den Rücken frei hält. Und dass du dann aber halt auch weißt, wenn es dir immer beschissen geht, dass er dir nicht alles um die Ohren haut und es persönlich nimmt, sondern in dem Moment genau weiß, dich einzuschätzen. Ja, und das ist halt dann wirklich Gold wert. Und letztendlich ist jedes Team oder das Gründerteam die Keimzelle eines jeden Startups, das wäre auch als Investor, als Außenstehender für mich immer der markanteste Bewertungspunkt, wie was ich mir angucke, weil letztendlich die Idee, die kann sich von links auf rechts drehen, aber das Team, ne, das ist im Endeffekt das zentrale Asset, die Keimzelle des Ganzen, und die muss so gut wie möglich aufgestellt sein, und da gehört das dazu.
Offensichtlich ist die Verbindung ja auch so stark, dass Johannes es geschafft hat, dich in der Region Trier zu halten.
Ja, also er musste mich nicht überreden. Ich bin gerne hier geblieben, weil letztendlich mir gefällt es hier einfach super gut. Ich will nicht sagen, dass die Lebensqualität hier höher ist, aber es ist schon so, dass es anders ist als in der Nähe vom Ruhrgebiet. Alles cool, also in der Heimat will ich gar nicht schlecht reden, aber irgendwie, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin nicht der Typ für die Großstadt, ich will aber auch nicht dörflich wohnen. Also sei mal, Trier ist da eine super, super Kompromisslösung oder ein super Mittelding, weil es halt hier in der Umgebung sehr wenig anderes gibt. Und deshalb ist es, sage ich mal, hier schon städtisch und sehr zentral, weil hier alles stattfindet. Es ist aber trotzdem überschaubar. Und was ich ehrlicherweise hier gemerkt habe, ist, der Schlag Mensch gefällt mir hier sehr gut. Der ist sehr ehrlich, der ist sehr aufrichtig. Ich habe auch mal für mich selber so ein bisschen beobachtet, das ist eine Art Mechanismus. Denn es ist dann doch so überschaubar hier, dass du mehr oder weniger heute befürchten musst, dass du morgen den anderen wieder irgendwo triffst oder der mit jemandem spricht, ne, mit dem du gestern gesprochen hast. Und es würde sofort auffallen, wenn du dem einen dies und dem anderen jenes erzählst. Und weil dann kriegst du das quasi als Feedback sofort zurück oder du spürst es dann. Und das führt dazu, dass hier ein sehr ehrlicher Umgang miteinander ist. Ein sehr, sehr, wie soll man sagen, gründlicher, ehrlicher Umgang. Und das hilft natürlich, wenn du zusammen arbeiten willst. Ne, ist in meinen Augen langfristig das Erfolgversprechendste, wenn du einfach immer Tacheles redest. Ne, auch wenn es scheiße ist, wenn Fehler auftauchen und so weiter, halt ehrlich sein. Weil ehrlich wird am längsten, ist so eine schöne Floskel natürlich, die hat halt auch was, und das ist hier in der Region gegeben. Und ja, als kleiner Zusatzpunkt kam dann noch dazu, dass ich hier jetzt meine Partnerin dann vor 10 Jahren noch kennengelernt habe und wir beide uns hier wohlfühlen und dann auch eine Wohnung gekauft haben. Ja, und natürlich mit der Firma, dem Freundeskreis, dem sozialen Umfeld alles gegeben war, dass ich hier auch langfristig, glaube ich, glücklich sein kann. Und deshalb bin ich hier halt auch hängen geblieben.
Gibt es besondere Herausforderungen, die mit eurem Standort in Trier zusammenhängen?
Ja, also ich glaube, das Erste, was einem da immer einfällt, ist die Personalsuche. Obwohl, da kann ich gleich noch ein bisschen detailliert drauf eingehen. Besondere Herausforderung, wir haben das, glaube ich, nie so wahrgenommen. Also natürlich hat man sich immer so ein bisschen gechallenged, auch mit der Startup-Bubble aus Berlin und so. Aber da muss man auch dazu sagen, wir sind ja sehr organisch in diese Startup-Geschichte reingewachsen. Also wir sind damals aus der Uni heraus ja nicht wirklich als Existenzgründer, weil wir davon leben mussten, da reingegangen, sondern wir konnten erstmal 2-3 Jahre, dank unserer Eltern, natürlich erstmal auf kleiner Flamme das Ganze ausprobieren. Und das Ausprobieren war schon mal viel wert. Und ja, letztendlich konnten wir dementsprechend auch sehen, was funktioniert und was nicht. Und wir haben uns erstmal gar nicht so viel mit den Rahmenbedingungen beschäftigt, sondern einfach in unserem Spektrum peu à peu vorgearbeitet. Natürlich hätte man im Rückblick sich gewünscht, dass man hier irgendwie mehr Support, mehr Unterstützung, man hätte sich irgendwo hinwenden können. Aber dadurch hat man auch eine große Eigeninitiative entwickelt. Dieses ja autodidaktische Lernen, das ist halt was uns immer auszeichnet bis heute. Wir machen gerne Dinge selber, weil wir dann wissen, wie sie werden, wie sie funktionieren und dass sie dann am Ende des Tages auch funktionieren. Und das führt halt wirklich dann auch dazu, dass man nicht viel links und rechts guckt. Also in unserer ersten Gründung quasi gebootstrapped, die Touristikgeschichte, haben wir gar nicht so viel links und rechts geguckt. Deshalb konnten wir es mit den Rahmenbedingungen auch gar nicht so richtig auseinandersetzen. Mit jetzt Vereinsticket, wo wir auch dann Risikokapital finanziert sind und Investoren drin haben und die ganze Geschichte auch noch mal etwas größer angelegt ist, da merkt man dann schon, dass das Umfeld eine deutlich größere Rolle spielt. Und da ist tatsächlich der Punkt, dass wir mit Trier sehr weite Distanzen haben, um dann zum Beispiel nach Mainz, die ISB sitzt in Mainz, vieles findet in Mainz statt, also irgendwelche Gründernetzwerktreffen und so weiter. Auch nach Kaiserslautern, wo eine starke Uni ist, die auch sehr gründungsorientiert ist, oder Koblenz mit der WAU in Wallendar. Also man muss immer so 1,5-2 Stunden fahren. Ich war heute Abend noch nach Wiesbaden zu einem Startup-Treff. Also man ist gefühlt, ich sag's immer so salopp, am schönsten Arsch der Welt. Ne? Es ist schön hier, aber man muss weit fahren. Und das ist halt sicherlich ein Nachteil. Vielleicht dann gerade noch zu dem Punkt Personal. Das meint man immer, dass das so ein Thema sein könnte. Jetzt für uns spezifisch, wir sind ja sehr technik- und dienstleistungsorientiert. Man könnte meinen, Technik kann man sich ja per Remote ins Haus holen. Wir haben eine Office-First-Strategie. Das ist immer sehr unpopulär. Das heißt, wir haben alle Leute hier vor Ort. Das ist eine Grundüberzeugung, die wir haben, weil wir glauben, langfristig kannst du nur wirklich erfolgreich sein, wenn die Kultur im Team stimmt. Und die Kultur, die kreierst du nicht per Remote oder mit 3-4 Offsites im Jahr. Und dementsprechend haben wir die Leute alle hier. Und da muss man sagen, dadurch, dass wir relativ unique sind, relativ einzigartig hier in der Region, können wir mehr oder weniger, ich will nicht sagen, uns die Leute aussuchen, aber schon, wir haben sehr viel guten Zufluss unmittelbar hier aus der Region. Und das ist, sage ich mal, ein Wettbewerbsvorteil. Und das habe ich auch immer meinen potenziellen Investoren, die dann auch gesagt haben, Personal, das funktioniert auch nicht, wo ich auch mal gesagt habe, doch, weil eben so wenig Konkurrenz da ist. Weil die 30, 40 Leute, die halt ihre Kompetenzen mitbringen, hier von der Uni, von der Hochschule kommen, die in der Region bleiben wollen, Von denen sind 20-30% auf jeden Fall bei uns in der Kartei. Die kriegen wir, die finden wir und sind dann auch häufig hier. Und deshalb, also ich glaube dadurch, man muss das immer relativ sehen. Wenn wir in Berlin mit unserem Ansatz sitzen würden, da würden wir konkurrieren mit krass vielen anderen Startups und da müsste man hohe Gehälter aufrufen, um da irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. Und das Problem, in Anführungszeichen, haben wir hier nicht. Deshalb sehe ich das tatsächlich als Vorteil. Und was man sagen muss, hat hier einen sehr europäischen Touch. Also auch einen internationalen Touch. Also Luxemburg bringt halt, auch wenn es klein ist, sehr überschaubar, aber trotzdem so, weil es ja auch so, sag ich mal, so das EU, eins der EU-Zentren ist, bringt es diese Internationalität mit, die halt, also wir sind hier nicht auf dem Land, sondern schon irgendwie im Herzen Europas. Also das merkt man dann schon. Man ist relativ zügig in Frankreich, auch Belgien ist nicht so weit weg und gerade durch den Mix in Luxemburg, wo sehr viele Belgier, Franzosen und Deutsche hinpendeln, hat man irgendwie so dieses Gefühl hier, nicht irgendwo am A der Welt zu sein, sondern schon irgendwie so ein bisschen mittendrin in Europa. Der Luxemburger Flughafen ist von Trier nur eine halbe Stunde weg. Der ist echt gut angebunden. Da wissen die Luxemburger schon, wie sie es machen. Und deshalb ist das hier eigentlich auch eine gute Adresse. Und man ist eben auch schnell in Berlin und München und Hamburg, wenn man da dann irgendwie dann doch mal hin will. Auch London und Paris ist nicht weit weg mit dem Flugzeug. Das geht dann schon ganz gut. Wir sind ein Online-Unternehmen. Wir brauchen eine gute Internetverbindung und schöne Räumlichkeiten. Das ist im Endeffekt das, was wir brauchen. Und das kriegen wir hier zu sogar überschaubareren Preisen als woanders. Und das Personal, was wir brauchen, das findet man dann auch hier. Man muss auch einfach mal sagen, geht ja auch immer so ein bisschen darum, was man macht, wie man kommuniziert, wie die Brand auch bei Mitarbeitern oder potenziellen Mitarbeitern wahrgenommen wird. Wir haben eine, die in unser Clubmanagement leitet, die kommt aus dem Siegerland. Wir haben ein Nordlicht bei uns, der oben aus Ostfriesland kommt, der hier sitzt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt auch nur hier aus der Gegend rekrutieren, sondern dass die Leute tatsächlich auch einfach Bock auf die Sache haben und sich dann auch darauf einlassen, hierher zu kommen.
Wie waren dann so die ersten Gespräche mit den Leuten aus dem hohen Norden, als es darum ging, wir sind eine Office-First-Company, du musst schon hier hinziehen?
Ja, also es ist natürlich im ersten Moment immer so ein bisschen so, oh ja, okay, muss ich mir überlegen, was heißt das denn? Also da sei auch mal gesagt, wir könnten wahrscheinlich auch viele Leute, wenn wir remote anbieten würden, noch dazu rekrutieren. Aber wie gesagt, dafür ist uns das Thema zu wichtig. Und das ist aber auch so ein bisschen Selbstselektion. Ne? Leute, die sich bewusst dann darauf einlassen, die sagen ja doch, das ist okay für mich. Die sind dann auch zu 100% hier. Ne? Weil wenn die halt von Anfang an ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen und warum man das macht, dann sind sie halt auch von dem Schlag, den wir auch hier haben wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, der grundsätzlich bei dieser ganzen Remote, Homeoffice und Fachkräftemangel-Diskussion halt immer so ein bisschen vergessen wird in meinen Augen. Man guckt so abstrakt auf Mitarbeiter, als wäre das eine Maschine, die egal wo sie steht, einfach funktionieren muss. Ne? So, und in meinen Augen ist es viel wichtiger zu sehen, das sind halt Menschen. Ne? Und Menschen wollen geführt werden, Menschen sind soziale Wesen, Menschen brauchen eine Verbindung. Ja, ich kann 2 Jahre im Homeoffice einigermaßen produktiv und zielorientiert arbeiten, aber letztendlich sind wir Menschen immer darauf angewiesen, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Und da muss ich dann halt auch immer so ein bisschen ein paar Lanzen brechen. Arbeit ist auch in meinen Augen mit der wichtigste soziale Spot, den wir gesellschaftlich haben. Und das darf man nicht unterschätzen. 20-30%, meiner eigenen Beobachtung nach, der Menschen, die würden keine richtigen sozialen Kontakte haben, wenn sie nicht gezwungen wären, irgendwo auf der Arbeit mit Menschen zu tun zu haben. Weil es sind einfach viele Menschen nicht dafür gemacht, von sich aus, ne, auf andere zuzugehen. Und gerade in der LinkedIn-Bubble stört mich so, natürlich sind das die Extrovertierten, die kein Problem damit haben, selber Kontakte zu knüpfen, abends auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Nee, aber die dürfen wir als Gesellschaft nicht alleine denken. Wir müssen gerade an die denken, die, auch wenn sie 8 Stunden am Band stehen, in der Frühstückspause, in der Mittagspause und vielleicht dann bei 2, 3 Team-Events dazu gezwungen werden, mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen. Dann merken, wie andere ticken, wie andere auf einen reagieren. Also dieses Beieinandersein ist in meinen Augen gesellschaftlich so wichtig. Und das ist als Arbeitsstelle ja auch nicht nur quasi ein Faktor, ein Arbeitsfaktor, sondern ein gesellschaftlicher Faktor, den jeder Arbeitgeber in meinen Augen berücksichtigen sollte. Und ein ganz einfacher Fakt ist, das sieht man ja auch im Freundeskreis, man guckt denen ins Gesicht, ohne ein Wort zu wechseln und weiß, wie es denen geht. Wenn ich jetzt sehe, wie jetzt hier unsere frisch gebackenen Papas und Mamas mit Augenringen auf die Arbeit kommen und so eine Fresse ziehen, dann weiß man schon, was halt Phase war in der Nacht zuvor. Oder wenn man einfach merkt, die reden seit 3 Tagen nicht, dann hast du ja ein Gefühl dafür, oh, was ist da im Argen, oh, da hat sie bei der Mittagspause erzählt, dass irgendwann mit dem Partner ist, dann okay, da lasse ich mal die Finger von. Aber das würdest du ja nie mitkriegen, wenn du nur per Remote vielleicht ab und zu mal ein Tee um 10 oder so machst, wo du dann sagst, ja, erzähl mal, wie es dir geht. Und das, finde ich, ist so wichtig, dieses Beieinandersein. Das hat halt eine viel tiefere Bedeutung, als einfach nur zu arbeiten, miteinander zu arbeiten.
Ich finde es sehr schön, wie da so eure Vereinsorientierung, die Philosophie und eure Unternehmenskultur und deine Philosophie, was Führung und Mitarbeiter zusammenbringen und diese Office-First-Strategie, dass das eins zu eins zusammenpasst.
Ja, genau. Das ist, also, weil es organisch ist. Es hat sich entwickelt. Man muss auch sagen, wie sind wir auf die Idee gekommen, irgendwie auch das Ticketsystem bei den Vereinen einzusetzen? Wir saßen beim Mittagstisch. Der Mittagstisch war uns natürlich auch immer wichtig. Ne? Immer früher hatten wir nur wenig Raum, dann mussten quasi die Reiseberater ihren Raum räumen, damit wir von 12 bis 1 zusammen Pause machen konnten. Dann wurde das Telefon abgestellt. Das war quasi barer Umsatz, den man liegen gelassen hat. Dann haben wir immer neue Räumlichkeiten gehabt, mussten es nicht mehr abstellen. Leider ist es dann noch ein bisschen zerklüftet, weil die einen natürlich am Telefon saßen, die anderen nicht Mittagspause machen konnten. Aber bis heute ist die Mittagspause noch so ein zentraler Spot. Wir haben große Küchen, wir kochen gemeinsam. In der Weihnachtszeit haben wir den perfekten Lunch gemacht, also quasi ein Abklatsch vom perfekten Dinner. Immer Dreier-Vierer-Teams haben mittags fürs ganze Team gekocht und am Ende der Woche wurde bewertet. Richtig geil, wollen alle unbedingt dieses Jahr nochmal machen. Und wie kamen wir bei der Mittagspause? Weil wir immer über unsere Vereinserlebnisse am Wochenende gesprochen haben. Ich selber bin Fußballschiedsrichter und natürlich werde ich dann von meinen Fußballkollegen gefragt, ja, hier die Entscheidung in der Bundesliga, wie hast du das entschieden und so weiter. Ach, wir hatten am Wochenende auch die und die Situation und so weiter. Dann hast du Eltern, die ihre Kiddies irgendwo haben, Frauen, die in irgendwelchen anderen Vereinen sind. Also irgendjemand hat immer irgendjemanden im Verein, wenn er nicht selber im Verein ist. Und ja, das ist genau dieses Mindset, was uns halt auch geprägt hat, wo wir dann auch alle gemerkt haben, wo wir sehr intrinsisch motiviert sind, dieses Thema auch dann zu einem neuen Geschäftsmodell zu machen. Und letztendlich kann man auch einfach nur sagen, wir haben mit so vielen dankbaren Menschen zu tun. Das macht Spaß. Ne? Also Vereine, Ehrenamtler, ne? Also viele kennen es ja, die sich den Arsch aufreißen, um in dem Verein irgendwas zu reißen, ohne dafür, dass sie einen müden Euro oder irgendeinen Dank oder ein Lächeln bekommen. Ne? Das ist ja ein Schlag Mensch, mit dem arbeitest du gern zusammen, weil die was bewegen wollen. Und wenn die dann noch von dir was kostenfrei in die Hand kriegen, was denen am Ende des Tages 3, 4, 5 Stunden pro Woche spart, ja, dann schicken die dir so viel Energie rüber, das macht halt einfach richtig Laune. So, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen diese magische DNA, die wir auch kultivieren müssen, bewahren müssen, weil letztendlich ist das so ein bisschen das Erfolgsrezept. Und auch da muss man ja sagen, wenn es am Ende nicht funktioniert, ne, also nicht aufgeht das Ganze, weil es sich irgendwie wirtschaftlich nicht trägt oder so, dann hast du aber immerhin 5, 6 gute Jahre mit richtig coolen Leuten an einer richtig guten Sache gearbeitet. Und das ist in meinen Augen halt auch viel wert, dass du das erzählen
kannst. Man merkt auch an der Energie, die du ausstrahlst, dass das alles so gut zusammenpasst und dass das alles euch auch wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr hilfreich, wenn es darum geht, neue Nutzer, neue Kunden zu akquirieren.
Hier, das regionale Netzwerk war schnell akquiriert. Da hatte man schnell irgendwie 100, 120 Vereine dann dabei. Letztendlich als Schiedsrichter konnte ich jeden Sonntag, jeden Samstag nach dem Spiel mit 2 Vereinen reden. Das war natürlich immer sehr dankbar. Aber ja, dann hier in der Region hat sich noch einigermaßen von selbst verbreitet. Wir wollten den Top-Down-Ansatz fahren. Wir so wollten mit vor allem Fußballverbänden, aber auch anderen Sportverbänden. Wir waren anfangs vor allem auf Sport fokussiert. Das haben wir jetzt seit Anfang dieses Jahres aufgebrochen und sind für alle Vereinsarten offen. Aber wir haben es am Anfang versucht, über die Verbände zu fahren, weil wir dachten, hey, die kennen doch die Vereine und wenn die halt was schreiben, dann sind die Vereine doch sofort dabei. War leider etwas ernüchtert, weil wir gemerkt haben, okay, die Verbände sind nicht so, die haben nicht den Durchgriff, wie wir uns das vorstellen. Und letztendlich haben wir dann gemerkt, okay, was die jetzt da uns anbieten oder was die hinkriegen, das hätten wir in einer Woche Arbeit, wenn wir einfach uns selber hingesetzt hätten, hinbekommen. Ja, und wir haben uns dann wirklich ganz plump arbeiterbienenmäßig gesagt, wir machen bottom-up. Also wir gehen wirklich an jeden einzelnen Verein selber dran. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind wir auch bei über 15.000 Vereinen, mit denen wir selber gesprochen haben. Und das halt auf unterschiedlichste Art und Weise. Man versucht mit, natürlich über den Verband vielleicht eine Info zu einem Event zu bekommen. Man bietet Webinare an, dass die Vereine sich darauf bewerben können, schickt eine E-Mail raus, hey, meldet euch. Und wirklich ganz, ganz, ganz outbound, basic outbound Arbeit, die wir gemacht haben. Und es hat sich halt jetzt peu à peu, vor allem, das war ganz wichtig, wir haben sie von mehr oder weniger im ersten Tag angemacht. Also war uns wirklich peinlich, was wir März 21, als wir die Plattform online geschaltet haben, womit wir rausgegangen sind an die Vereine. Aber da gibt's ja auch diesen schönen Satz, wenn dir dein Produkt nicht peinlich ist, wenn du rausgehst, dann bist du zu spät. Ne? Und das ist halt auch in meinen Augen vollkommen richtig. Es ist vollkommen richtig, du musst es aushalten, dass dir jemand, sag ich mal, so viele Fragen stellt, könnt ihr das, warum geht das nicht und so weiter. Und dich so peu à peu ranarbeiten, weil sonst läufst du immer hinterher. Und das machen wir jetzt seit 4 Jahren sehr konsequent. Und die Früchte, die erntet man jetzt inzwischen auch. Ne? Also es ist wirklich eine Metapher eines Samens, den man vor 4 Jahren gepflanzt hat. Nach einem Jahr hast du noch nicht viel gesehen, aber inzwischen ist es ein kleines Bäumchen, wo auch kleine Früchte dranhängen und der wächst von selber weiter. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wir profitieren von dem, was wir damals halt outbound gemacht haben. Und jetzt ist das Schöne, Vertrieb, Stichwort Vertrieb, je mehr Vereine du hast, desto relevanter bist du für die Verbände. Ne? Also hier bei uns in der Heimat ist es so, unser Fußballverband Rheinland, der war am Anfang auch sehr zäh, der hat sich 2 Jahre nicht auf uns eingelassen. Da hat er gesagt, ach krass, die haben 200 Vereine hier in der Region, Fußballvereine. Ja gut, dann gucken wir uns das doch mal an.
Ich komme ja aus der Region Koblenz, das ist nicht so furchtbar weit von euch. Wenn man im Fußballverein ist, ist man oft auch im Karnevalsverein. Gibt's da auch noch solche Effekte, dass die Nutzer dann aus dem einen Verein das in den anderen reintragen?
Ja, genau. Das war auch einer der Gründe, oder so hat sich's ergeben, dass wir seit 1.1. uns für alle Vereinsarten geöffnet haben. Wir waren technisch schon immer offen. Wir waren aber kommunikativ auf Sport fokussiert. Hatte auch mit der Investorenstory und so zu tun. Aber wir haben halt gemerkt, okay, ja, der Kümmerer in dem einen Verein ist oft auch der Kümmerer in dem anderen Verein. Oder wenn die Kinder dann in irgendeinem anderen Verein sind, oder der Martinsumzug oder die 100-Jahres-Feier irgendwo. Wenn die das Tool einmal für gut halten, ne, dann wollen die es gerne auch woanders einsetzen. Und dann kam immer die Frage, ja, können wir das nicht auch machen und so. Ja, dann gab es erst so diesen Workaround. Sie haben dann die Vereinsstruktur genommen und dann war der Verein der Veranstalter. Das hat natürlich bei den Nutzern so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Aber letztendlich haben wir dann gesagt, komm, wir öffnen das jetzt. Seit 1.1. sind wir dafür auch wirklich offen. Und deshalb, ja, wie du sagst. Und allein im Januar hatten wir 13 Karnevalsvereine, die dann sehr spontan mit uns gearbeitet haben, weil die Menschen uns halt schon kannten.
Klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einem saisonalen Geschäft, ne? Wenn man gerade mal so aus dem Sport rausgeht. Karneval ist zwischen November und Februar, dann gibt's die Weinfeste bei uns in der Region, ja, dann gibt's die Martinsumzüge, die auch im Herbst sind, auch im November. Ist das ein Thema für euch?
Ja, tatsächlich, das war, wir hoffen, dass sich das so ein bisschen glättet oder ausgleicht durch jetzt diese Öffnung auf alle Vereinsarten. Aber wenn man jetzt vorher nur auf den Sport geguckt hat, dann hattest du immer schon relativ stark diesen saisonalen Effekt mit Sommerpause und Winterloch oder Winterpause. Natürlich so ein bisschen verschoben war es, weil die eine oder andere Sportart etwas später anfängt. Du hast Basketball, Volleyball, die fangen eher September, Oktober an, aber trotzdem so diesen gleichen Zyklus. Ja, und dann hast du aber jetzt, sage ich mal, wenn du so neue Vereinsarten wie Karneval reinnimmst, hast du ja eben einen Effekt, um die Winterpause zum Beispiel auszugleichen. Ne? Oder gerade im Sommer, wenn du halt irgendwelche Kirmesturniere oder Bratwurstturniere, Auswärtsfahrten oder andere Angebote hast, dann kommt da hoffentlich auch nochmal ein ausgleichender Effekt rein. Wir haben irgendwann Testspiele, haben wir für uns entdeckt, wo wir dachten, okay, im Sommer passiert nichts. Aber doch, gerade im Sommer, manche Vereine richten bei sich Profitestspiele aus. Ob aus Benefizgründen oder einfach, weil irgendein Sponsor den Draht hergestellt hat oder weil das Sporthotel, wo die Bundesligamannschaft Vorbereitung macht, in der Nähe ist. Und dann haben die halt punktuell, müssen die ein großes Event mit ein paar tausend Zuschauern veranstalten in ihrem Stadion oder an ihrem Platz und brauchen dafür spontan ein Tool. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, okay, cool, das ist ein riesiger Case. Da können wir an einem Spiel mit einem Verein das verdienen, was wir sonst an drei, vier, fünf Vereinen über ein Jahr verdienen würden, weil es halt einfach in dem Moment punktuell so relevant ist. Und deshalb, ja, hat sich auf einmal dadurch durch so verschiedene breite Cases ergeben, okay, das glättet sich hoffentlich über das Jahr und geht hoffentlich jetzt auch mit dieser Öffnung für alle Vereinsarten dieses Jahr weiter, weil ja, wäre natürlich wünschenswert, wenn man da nicht so zyklisch unterwegs ist.
Ja, mit über 2000 Vereinen habt ihr ja auch schon einiges erreicht, aber im Vergleich zu den sechsstelligen Zahlen, die du in deinem Pitch erwähnt hast, da ist ja noch ganz schön viel Luft nach oben, ist noch einiges zu tun.
Definitiv, ja. Und deshalb, ja, Luft nach oben, das klingt so negativ. Ich sehe es vor allem als Potenzial, weil wir sind jetzt am Anfang der Reise erst und das, was da alles noch kommen kann und kommen wird, ist natürlich einfach auch mega spannend und interessant für Investoren beziehungsweise für die ganze Story. Weil wenn man jetzt, so viel kann ich verraten, jetzt schon einfach siebenstellige Umsätze über die Plattform durchschleust, also sag ich mal unser Ticketumsatz, der Außenumsatz, und das macht man mit einem absoluten Bruchteil der Vereine, ne? Also deutlich unter 1% aller potenziellen Vereine, also noch viel weiter. Und dann kannst du dir einfach mal ganz kurz überschlagen, was da am Ende an Wert über unsere Plattform laufen kann. Also man braucht ja, ich will mich jetzt nicht mit Eventim und Ticketmaster vergleichen, aber es gibt jetzt wenig andere, die, sagen wir mal, greifbar wären. Das sind halt Milliardenbeträge, die über die Plattform laufen. Und wenn am Ende das System stabil läuft, ist das natürlich ein extrem spannender Case, weil du halt hoffentlich wenig Wartung und Service und so weiter machen musst, weil das Tool halt einfach Jahr für Jahr stabil seine Arbeit machen kann. Und das merken wir im Kleinen, das funktioniert. Also technisch sind wir, glaube ich, da sehr gut aufgestellt. Es geht einfach darum, dass wir skalieren und das Wachstum hinkriegen, die Marktdurchdringung hinkriegen. Und das ist auch die Herausforderung für die nächsten 2, 3 Jahre. Und da sind wir gerade auch im Fundraising, um uns natürlich das notwendige Kapital zu suchen, um diese Flughöhe zu erreichen. Also so.
Jetzt hören vielleicht auch ein paar VCs zu. Wie viel sucht ihr aktuell und wann soll es losgehen mit der Runde?
Ja, wir machen eine relativ überschaubare Extended Seed-Series A mit 1,6 bis 2 Millionen. Wir haben tatsächlich schon ein Commitment aus den Bestandsgesellschaften, aber wir wollen bewusst quasi mit einem neuen Partner den nächstgrößeren Schritt gehen. Dementsprechend, das ist so die Summe, die wir suchen. Es ist jetzt nicht dieses, das riesen, riesen, riesen Ding, aber das liegt so ein bisschen daran geschuldet, dass wir dann doch in einem sehr zähen Sales Cycle sind. Weil vielleicht, um das noch ein bisschen zu erwähnen, Verein ist halt dann kein Businesspartner. Es ist kein Unternehmen. Die Entscheidungsstrukturen sind langsamer, weil es finden Gremienentscheidungen statt. Es ist kein Einzelentscheider. Man muss alle 6 bis 8 Wochen auf die Vorstandssitzung warten. Das muss überhaupt erstmal platziert sein und so weiter. Und dementsprechend ist halt der Sales Cycle deutlich länger, weil wir im Endeffekt auch ein B2B2C-Geschäft haben. Wir müssen den Vereinen unser Tool schmackhaft machen. Wenn die Vereine uns dann nutzen, muss es ja auch nochmal bei den Endnutzern, also bei den Anhängern des Vereins, dann auch erstmal Fuß fassen. Und deshalb, ja, ist es alles etwas gemächlicher. Und das kannst du natürlich versuchen, ein bisschen zu erzwingen und ein bisschen zu provozieren. Wir sind aber, auch vielleicht unserer Vergangenheit des Bootstrapping geschuldet, da eher organisch veranlagt. Und genau, nehmen uns da vielleicht dann noch 1, 2, 3 Jährchen mehr Zeit, was aber im Idealfall langfristig hoffentlich dann auch sich positiv auswirkt auf die Substanz.
Wichtig für den Erfolg von so einer Finanzierungsrunde ist ja auch, wer schon an Bord ist. Kannst du da mal so sagen, wer ist in eurem Cap-Table drin?
Ja, wir haben als Lead-Investor Flyer Alarm, die Online-Druckerei aus Würzburg. Die kennt vielleicht der ein oder andere, ist ja vor allem im Fußball ja auch sehr präsent, aber auch an vielen anderen Stellen. Und das ist auch eine schöne Geschichte, weil sie auch diese Zielgruppe halt sehr wertschätzen. Also diese Vereine, früher sind ja mit kleinen und mittelständischen Unternehmen groß geworden und Vereine sind für sie quasi das Pendant dazu. Und genau, Flyer Alarm ist dementsprechend vor 2,5 Jahren als Lead-Investor eingestiegen und gepaart mit dann der Tochter unserer hiesigen Volksbank, also der Volksbank Trier Eifel Beteiligungsgesellschaft, die ja vor allem auch über den persönlichen Kontakt einfach gesehen hat, sie wollen das in der Region hier halten. Also sie finden es gut, dass sowas in der Region hier passiert. Und sehen sich dann auch als Enabler und wollen das halt auch unterstützen. Und genau, dahinter steht dann auch noch quasi als einer der früheren Investoren die ISB, also unsere Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die ja mit ihrem Venture-Arm auch in Rheinland-Pfalz in meinen Augen ein unterschätzter Player sind, weil sie irgendwie gefühlt gar nicht so richtig bekannt sind bei Gründern. Und da wissen sie, dass, wenn ich das jetzt sage, ist das kein Geheimnis, einfach viel mehr über sich reden sollten, weil sie machen einen richtig guten Job. Aber sie machen schlechtes Marketing für sich selber, also dass da noch viel mehr passieren sollte. Und das ist vielleicht auch ein Standortvorteil. Also wir haben in Rheinland-Pfalz ja nicht viele Startups. Also ich bin ja auch Landessprecher des Startup-Verbands für Rheinland-Pfalz. Da habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Plus minus 400, würde ich sagen, sind wirklich Startups oder Gründungen, die man als Startup klassifizieren könnte. Und 400 ist ja nicht viel. Ne? Also, aber da im Endeffekt zu wissen, dass man eine Landesbank oder eine Investitions- und Strukturbank hat, die einen neuen Fonds aufgelegt hat, der 50 Millionen Euro stark ist, das ist schon ein Hebel für die wenigen Startups in Anführungszeichen. Das gepaart noch mit privatem Kapital, was durchaus auch da ist, das bietet schon Chancen. Das ist kein Berlin, ohne Frage, aber es bietet, sage ich mal, für die Verhältnisse, die wir hier haben, einen sehr guten Ansatzpunkt. Ja, und letztendlich dann auch da, privates Kapital habe ich erwähnt, wir haben noch einen Business Angel drin, der quasi in der ersten Runde mit eingestiegen ist, wo ein persönlicher Draht bestand, der uns als Unternehmer immer spannend fand, der das Thema Tourismus aber nicht so spannend fand. Als es aber dann in Richtung Sport ging und Plattformtechnologie, weil er selber IT-Unternehmer ist, hat er gesagt, das findet er cool, da geht er gerne mit. Und das ist halt immer unser Cap-Table, sehr überschaubar, was aber uns auch sehr gelegen kommt, weil wir einen sehr engen Draht mit unseren Gesellschaften haben. Flyer Alarm ist ja auch ein strategischer Investor, den wir auch quasi produktseitig eingebunden haben und da zusammenarbeiten. Und dementsprechend ist uns da immer sehr daran gelegen, einen überschaubaren, gut handelbaren und kommunikativen Cap-Table zu haben.
Ja, absolut. Das hilft definitiv auch bei einer Runde, wenn das jetzt keine super lange Liste von lauter kleinen Angel-Investoren ist. Mit der ISB habt ihr auch jemanden dabei, der immer irgendwie das private Geld nochmal matcht. Ne? Das ist ja bei den ganzen Investitionsbanken eigentlich die Politik definitiv auch relativ tiefe Taschen hat. Sehr gut. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Runde. Klingt eigentlich so, als ob das gut funktionieren müsste. Ihr habt da definitiv ein cooles Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch. Und bei der Traction sieht es ja auch schon sehr, sehr gut aus. Ja, ist noch viel Luft nach oben, aber das ist tatsächlich nichts Negatives. Ja, das ist ganz klar.
Genau. Nee, aber wir sind, glaube ich, genau an dem Punkt, dass dann da mit einem neuen Partner zusammen das, was wir jetzt an Hebeln angesetzt haben, auch wirklich zu benutzen.
Reden wir mal über diese Zukunft. Ja, ihr habt die Runde geclosed, ihr habt weiter gearbeitet. In 5 Jahren öffne ich dann meine Lieblingsnachrichten-App und lese einen großen Artikel über euch. Was ist die Headline?
Der 10.000. Verein nutzt Vereinsticket. Also so ein 10.000. Bisschen vielleicht. Ja, genau. Also so, wenn wir jetzt von den 100.000 sprechen, natürlich kann man träumen. Aber so ab 7.000, 8.000 Vereinen ist nach unserer Meinung nach so eine Flughöhe erreicht, wo wir dann als Geschäftsmodell richtig attraktiv sind oder es dann richtig groß werden kann. Und so 10.000 wäre für mich so ein Meilenstein, weil man dann wirklich einfach mittendrin in der Vereinslandschaft in Deutschland angekommen ist. Das wäre für mich so ein bisschen der Punkt, dass wahrscheinlich so gut wie kein Verein dich nicht mehr kennen würde. Also es ist so ein bisschen wie Doodle, sage ich mal so. Ne? Also wenn einer sagt, ja, mach doch mal einen Doodle-Termin. Ne, sondern wenn die Leute einfach sagen, ja, was stellst du gerade bei Vereinsticket rein, ne? Und so nach dem Motto, dass dieses Beiläufige dann eigentlich ein Kompliment ist, weil es halt einfach zum Vereinsalltag, zum Baustein im Vereinsalltag geworden ist. Ja, und diese 10.000, die sind für mich so ein bisschen dieser Benchmark. Wenn du in den fünfstelligen Bereich der Vereine reinkommst, dann ist das für mich so, dann bist du aus dem Vereins Deutschland, dann bist du angekommen, dann bist du nicht mehr wegzunehmen. Ja. Das wäre so das,
ja, was denke ich gerne auch hätte. Ich sag mal so, bei den Hunderttausenden, da sind natürlich dann auch Kleingartenvereine dabei, die für euch interessant sind. Ne? Genau. Fördervereine, die den Bedarf nach den Produkten, die ihr anbietet, Ticketing, Merchandise, eigentlich gar nicht haben.
Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, 2% unserer Veranstalter oder Akteure auf der Plattform sind keine EVs oder GmbHs, sondern GmbHs oder UGs. Also es gibt's ja auch. Also auch da sind wir technikoffen. Das heißt, es kann uns theoretisch auch eine Kapitalgesellschaft halt nutzen. Dieses kostet halt von Anfang an nur, weil wir sagen, wir wollen Vereine unterstützen, die kommen in den Genuss der Freigrenzen. Aber letztendlich kann unser Tool, kann das jeder nutzen, der Veranstaltungen organisieren. Und das heißt, also da gibt's theoretisch ja auch noch Potenzial. Wir heißen zwar Vereinsticket, aber wer weiß, ne? Also vielleicht nur, weil es Notebooks billiger heißt, gibt's da ja auch Handys, ne? Also das muss man ja auch sagen. Und Flyer-Alarm hat nicht nur Flyer. Also, wer weiß, vielleicht kommen halt auch irgendwann später, gerade die Kümmerer vielleicht eines Vereins, die sagen, okay, ich mache jetzt die Weihnachtsfeier in der Firma halt auch darüber. Who knows? Da gibt es ja demnach halt theoretisch auch noch Potenzial.
Tolle Vision. Ich wünsche euch alle sehr denkliche Glück dafür. Bin mir sicher, dass wir dann zwischendurch auch nochmal ein Check-in machen und schauen, wo ihr gerade steht. Hast du zum Abschluss für jemanden, der jetzt in der Region Trier oder ziehen wir den Kreis ein bisschen weiter, der in Rheinland-Pfalz sitzt, mit einer Idee schwanger geht. Was würdest du dem raten? Was ist dein Top-Learning?
Rausgehen und mit Menschen sprechen, weil letztendlich, wenn man nur in seinem Kämmerlein sitzt und vor sich hin arbeitet, verpasst man sehr viele Gelegenheiten und Chancen. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben es bei der ersten Firma so gemacht. Das war wirklich so ein Wühlen, sich so peu à peu vorarbeiten. Aber man merkt es jetzt bei Vereinsticket, wenn man rausgeht und mit Menschen spricht, ergibt sich so viel mehr Potenzial. Ob in Richtung Kunden, ob in Richtung Investoren, ob in Richtung Mitarbeiter, was auch immer. Man muss sich zeigen, man muss mit Menschen sprechen, man muss offen sein. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Eigenschaft, die man als Gründer haben kann, pitchen am Ende des Tages, dass man immer wieder vor Leuten pitchen kann. Und natürlich muss man dafür in Situationen rein, wo überhaupt Leute sind. Und ob es jetzt regionale Unternehmertreffs sind, ob es irgendwelche Großveranstaltungen sind, die eigentlich eher eventbasiert sind, ob es der VIP-Bereich oder irgendein Business-Bereich ist in irgendeiner Sportstätte oder was auch immer. Immer hingehen, mit den Leuten sprechen, seine Idee pitchen, sich selber challengen und dann vor allem auch die Gelegenheiten, die sich daraus ergeben, wahrnehmen. Das ist somit in meinen Augen der wichtigste Tipp, weil es gibt super viele Menschen in Rheinland-Pfalz, die bereit sind, was zu bewegen, zu geben, im Endeffekt auch die Leute kennen, die einem helfen können. Und das muss man aber so ein bisschen provozieren, indem man rausgeht und mit den Leuten redet.
Großartiger Tipp, definitiv auch in jeder Region in Deutschland umsetzbar.
Ja,
richtig. Vielen, vielen Dank, Gregor. Tolles Gespräch. Ja. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald mal wieder.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war mein Gespräch mit Gregor Demmer von Vereinsticket. Was ich besonders daraus mitnehme, Erfolg kommt selten mit einem großen Knall. Erfolg kommt durch viele kleine Schritte, die du jeden Tag aufs Neue gehst. Gregor und sein Team haben ihr Startup nicht mit einer großen Show gestartet. Sie haben es aufgebaut, indem sie sich die Hände schmutzig gemacht haben, Vereine angerufen, angeschrieben, besucht, persönlich, direkt, hartnäckig. Bottom-up. Kein glamouröser Schnellstart, keine Zauberabkürzung, kein Partner, der plötzlich für exponentielles Wachstum sorgt. Das erinnert mich ziemlich an meine Gründungszeit mit As Good As New. Ich dachte damals, über starke Partner kann ich schneller wachsen. Ich hatte früher einen glücklichen Case aufgebaut mit Simyo, dem damals erfolgreichsten Günstiganbieter für Handyverträge. Ermutigt davon wollte ich einen Deal mit T-Mobile, Europas größtem Netzbetreiber. Naja, die Verhandlungen dauerten etwa ein Jahr, in dem ich mehrmals von Frankfurt-Oder nach Bonn reiste. Ich investierte auf Betreiben der Telekom rund 100.000 Euro in Datenschutz und Datensicherheit. Was dann passierte? Fast nichts. Im ersten und einzigen Jahr der Zusammenarbeit kamen etwa 10.000 Euro Umsatz zusammen. Zum Glück hatte mein Team in der Zwischenzeit unser Online-Marketing professionalisiert und den Umsatz dort skaliert. Wären wir darauf nicht vorbereitet gewesen, hätte ich ziemlich schnell Insolvenz anmelden müssen. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, Partnerschaften sind kein sicherer Weg zu Wachstum. Egal ob Konzerne oder Sportverbände. Deine Partner haben immer ihre eigenen Prioritäten. Dein Startup steht leider selten ganz oben auf der Liste. Mein Rat und auch das Learning aus Gregors Erfahrung: Erfolg baust du durch echtes, ehrliches Arbeiten am Kunden auf. Woche für Woche, Monat für Monat. Das macht den Unterschied. Klein anfangen, hart arbeiten, so kannst du etwas Großes aufbauen. Wenn du bereit bist, die extra Meile zu gehen, Vertrauen bei jedem einzelnen Kunden gewinnst, das ist Gold wert. Das kann keine große Werbekampagne, keine Partnerschaft der Welt ersetzen. Wenn du also gerade an deinem Startup arbeitest und das Gefühl hast, alles dauert länger als geplant, such nicht nach Tricks und Abkürzungen. Arbeite weiter, bleib dran, es lohnt sich, glaub mir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, gib mir eine Bewertung und erzähle 2 Freunden, warum dir der Podcast so gut gefallen hat. Wenn du Feedback oder sonstige Hinweise hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst bei This is Not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen.